Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Music Lab Powered by Yamaha. Ich bin Marvin und gegenüber von mir sitzt Patrick. Und direkt, Patrick, die Frage: Wie geht's?
Mir geht's blendend. Wir haben es lange nicht gesehen.
Das stimmt, das war ja auch Sommerpause.
Ja, war Sommerpause, aber wir haben die auch extrem lang gemacht, glaube ich.
Das stimmt. Sommerpause. Wir haben den Sommer genossen auf jeden Fall. Und ja, genutzt. Ja,
absolut. Wie geht's dir?
Auch gut, danke. Es war ein super Sommer. Wir waren sehr viel mit Moop Mama unterwegs und haben tolle Festivals gespielt, viel erlebt und gute Zeit gehabt auf jeden Fall. Du auch, du warst doch auch im Urlaub, oder?
Ich kam gerade ganz frisch aus Norwegen, gerade vorgestern. Also gerade wieder erst hier deutschen Boden betreten und fühle mich tatsächlich noch sehr erholt. Und ganz witzig, dass man jetzt hier so wieder in diesen Alltagstrott so langsam reinfindet, so ganz, ganz allmählich.
Ja.
Nicht so schnell.
Wie war es mit dem Üben im Urlaub?
Witzigerweise, unsere letzte Folge, da haben wir ein bisschen über das Üben in den Ferien ja gequatscht. Und ich habe jeden Tag geübt.
Super.
Tatsächlich jeden Tag immer so eine Übung ohne Instrument gemacht. Das fand ich wichtig, jeden Tag zu machen. In der ersten Woche war ich ein bisschen spielfaul, kann man nicht sagen. Aber auf jeden Fall habe ich versucht, die erste Woche bewusst so ein bisschen auf den Kopf frei zu bekommen. Und habe nicht jeden Tag Trompete gespielt. In der zweiten Woche schon, um wieder jetzt, dann wenn es wieder losgeht seit gestern, auch dann richtig fit zu bleiben. Und fand es aber cool, Norwegen musikalisch zu entdecken. Ich war vorher schon Fan von Matthias Eik.
Oh ja.
Und das ist witzig, ich habe dann beim Autofahren ganz oft so Ave Hendrickson, Matthias Eik und so gehört, Nils-Peter Molva. Und das Krasse ist, wenn man das in dem Land selber hört, vielleicht habe ich mal nur eingebildet, wenn wir da durch das Land gefahren sind, dass diese Musik einen nochmal ganz anders kriegt, als wenn man das von hier aus hört. Man versteht die Musik irgendwie auf eine andere Art und Weise, habe ich mir gedacht. Das ist ja schon so sehr so flächige Musik und sowas und so super viel, so dieses typische ECM-Stil halt so. Und wenn man durch Norwegen fährt, versteht man so diese, es ist ja eigentlich so ein raues Land, aber hat doch so seine weichen Seiten. Und ich finde, in der Musik trifft es das voll. Diese Weite, die das Land hat und diese Musik und so. Es war krass, dann durch so Fjorde zu fahren und hinten dran läuft dann Matthias Eik und so. Das war cool. Und so ist man doch irgendwie so auf eine Art und Weise musikalisch am Üben gewesen, dass man nicht gespielt hat und am Rumfahren war. Wir sind mit einem Campervan ja durch Norwegen gefahren und waren entsprechend viel mit dem Auto unterwegs. Mhm. Und da war es ganz schön, so ein bisschen das Land auch von so einer Seite kennenzulernen.
Ja, super toll.
Ja.
Ist auch, finde ich, ganz spannend, so was du auch beschrieben hast, was so diese Jazz-Richtung angeht, so European Jazz.
Ja,
ist
genau.
So, dass das ja auch eine neue, was heißt neuer Stil, den gibt es ja auch schon lange durch ECM, durch das Label, die das ja schon sehr geprägt haben irgendwie. Aber zu sehen, dass da auch sich eine komplett neue Szene draus entwickelt hat, ne? Und dann auch, wie du so gesagt hast, in dem Land selbst werden dann manche Stücke vielleicht auch nochmal deutlicher, was für Emotionen da freigesetzt werden. So, ne? Das ist ja schön.
Auch ganz witzig, was mir aufgefallen ist, vor allem Stücknamen haben oft Ortsnamen bei Matthias Eik. Also Oslo gibt es ja ein Stück, ne?
Zum Beispiel. Genau.
Das fand ich mir witzig auch nochmal, also vorher schon mal das gehört und so, aber jetzt nochmal gerade, dass es dann so im Player stand, Oslo.
Kenn ich. War ich.
War er nicht?
War auch noch nicht da.
Ja. Wir haben uns ja auch gesehen, lustigerweise, im Sommer. Ich war ein Konzert von Moop Mama besuchen.
Genau.
Das heißt, wir haben es gar nicht so lange nicht gesehen, wie man vielleicht durch das Hören vermuten hätte können.
Das stimmt. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir jetzt hier zusammensitzen.
Voll.
Ja.
Wir haben eine Hörerfrage bekommen in der langen Sommerpause, die so ein bisschen unser Startthema heute sein soll. Nämlich wollte Adrian wissen, ob es von uns Empfehlungen gibt zu Übeliteratur und Schulen bezüglich Jazz, Swing, Stilistik und vor allem das Erlernen von Skalen rund um Jazz-Improvisation. Hast du eine gute Schule, eine gute Methode, die du empfehlen kannst rund um Impro?
Ja, also ich persönlich finde die Jazz-Harmonielehre von Frank Sikora sehr, sehr gut.
Ja.
Das ist nämlich so ein allumfassendes Buch. So, da wird Jazz-Harmonielehre erklärt und auch anhand von Beispielen sehr deutlich gemacht. Und dann gibt es aber auch noch diesen praktischen Teil, wo er über das Üben spricht. Und ich finde, das ist so ein Werk, das kann bei jedem Musiker, jeder Musikerin im Bücherregal stehen, weil man da immer wieder was Neues rausziehen kann für sich selbst.
Und das ist auch ein sehr großes Buch, ne?
Richtig, genau.
Ich glaube, es hat schon an die 1000 Seiten, ne? Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es hat schon.
Echt?
Aber es hat das ist deutlich dick über 500.
Fall. Aber würdest du sagen, es ist so dick wie Harry Potter, fünfter Teil?
Weiß ich nicht.
I don't know.
wir fact-checken das und reichen das nach, aber es ist ein großes Buch auf jeden Fall.
Ja,
das stimmt. Und es gibt noch so einen geilen, das finde ich auch sehr cool, es gibt einen sehr umfangreichen PDF-Teil, der dabei ist,
ja.
Wo super viele Übungen und so drin sind, also ganz witzig, ich war Frank Sikora ja Student.
Ach echt?
Der war noch in Bern gewesen, als ich in Bern war, in seinen letzten beiden Jahren vor der Rente.
Ach Wahnsinn,
ja.
Das wusste ich gar nicht.
Ich habe Frank Sikora noch live kennengelernt.
Hast du ein signiertes Buch?
Nee, leider nicht. Aber wir waren lustigerweise, das kann man glaube ich schon erzählen, es gibt eine englische Version von dem Buch mit einem neuen Cover, was damals gestaltet wurde. Und unsere Klasse durfte mit aussuchen, wie das Cover aussehen soll von dem neuen Buch. Hat dann quasi mal so eine Mail geschickt, wie so das Cover aussehen soll. Und so, glaube ich, 3 Exemplare zur Auswahl.
Geil.
Ganz witzig. Und das ist ganz cool, wenn man das Buch kennt und ihn kennt, lustigerweise, hat früher auch Workshops und so gegeben, dass dieses Vermischen von Theorie und Praxis eigentlich so das Modell ist, wie auch Frank Sikora, glaube ich, so Jazz-Improvisationen seinen Studierenden weitergibt. Und vor allem das Hören bei Frank Sikora einfach, und in diesem Buch wird das ja auch deutlich auf jeden Fall, dass ohne Hören und das Verstehen von Musik durch Hören Improvisation unfassbar schwierig wird. Oder dass es, wenn man es positiv formulieren möchte, einen wichtigen Teil einfach hat, dass man Musik durch Hören verstehen kann.
Ja, absolut. Und ich finde es, was immer so, ich meine, die Frage kommt ja immer recht häufig, so auch bei Workshops oder auch im Unterrichten selbst, so was gibt's so für ein Buch, wo alles drinsteht? Und ich glaube, die Antwort ist einfach, das gibt's nicht. Also es gibt kein Buch, was so allumfassend ist, wo man sagen kann, wenn du das Buch durchgearbeitet hast, dann kannst du alles. So, dafür ist auch Jazz gar nicht gemacht. Mhm. Also Jazz wirst du niemals über Bücher lernen können. So, aber ich glaube, dass egal welches Buch du dir holst, was sich mit Jazz, Improvisation oder Harmonielehre beschäftigt, du immer automatisch was dazu lernen wirst, was sich positiv auf dein Spielen im Allgemeinen auswirkt. Ja, und sei es nur, dass du auf einmal eine neue Klangfarbe lernst. Wie klingt eigentlich der Akkord zum Beispiel? Und da mal versuchst, dich ranzutasten. So. Also ich glaube, es gibt, das ist so ein Fass ohne Boden, wo man so ist. Ich meine, wie viele Bücher gibt es? Das kannst du ja gar nicht zählen. Nee. Irgendwie, ne?
Ja.
So, aber bei dem Buch finde ich halt auch so toll, dass er so alles recht deutlich erklärt und aber auch auf so eine Art, die sehr verständlich ist. So, und wie du auch gesagt hast, so das Hören ist halt so ein riesiger Faktor da, wo wir auch wieder, Jazz lernst du halt durchs Hören und durchs Machen vor allem. Ich glaube, Hören und Machen, das sind so die wichtigsten Parameter, um im Jazz besser zu werden.
Wenn das deine Empfehlung ist, nutzt du das Buch selber noch aktiv manchmal beim Üben?
Jetzt in letzter Zeit nicht mehr. Im Studium war das auf jeden Fall sehr präsent, weil unser Arrangement-Lehrer und der hat das sehr regelmäßig benutzt oder sehr häufig darauf hingewiesen. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, unser Theorielehrer in Maastricht damals, der hat in Berkeley studiert gehabt.
Ja.
Und es gibt von Berkeley Press auch unfassbar tolle Bücher. Also die echt so nach dem Konzept, was in Berkeley vermittelt wird, aufgebaut sind. Und mit diesen Büchern haben wir sehr, sehr viel gearbeitet im Theorieunterricht. Und das fand ich total cool.
Mhm. Ja, voll. Ich glaube, es ist auch genau wie du sagst, dass man, glaube ich, Jazz-Improvisation nicht nur durch Bücher oder überhaupt nicht nur durch Bücher lernen kann, sondern vor allem durch das Nachspielen, Hören und sowas. Was ich cool finde an Büchern, und dafür nutze ich die ganz gerne, ist so ein bisschen für so eine konkrete Methode zu bekommen, wie man üben kann. Ich bin kein so ein großer Fan von diesen ganzen Skalenbüchern, die es gibt. Und also da gibt es ja auch unfassbar viele Bücher, die so konkrete Skalenvorschläge einem geben, wie man improvisiert und sowas. Sondern ich finde das Buch von Hal Krug ganz cool, How to Improvise.
Ja.
Weil das nämlich so Konzepte, die an die Hand gibt, wie du Improvisation üben kannst. Da geht's los mit Pacing zum Beispiel, also diese bewusste Phrasenlänge oder das Variieren von Phrasenlängen. Also wenn man eine Viertaktphrase hat zum Beispiel, man spielt nur 2 Takte und macht 2 Takte Pause oder spielt 3 Takte, macht 1 Takt Pause und sowas. Und das finde ich ganz cool, weil das eine ganz konkrete Methode ist, wie man im Üben arbeiten kann und die das so eine Inspiration gibt. Jetzt mache ich in den nächsten 20 Minuten das. Da ist auch ganz cool beschrieben immer, ich habe so Übepläne, so ganz kleine, wie das dann aufgeteilt werden könnte in deinem persönlichen Üben. Machst du zwar, habe ich schon das und sowas. Das finde ich für den Einstieg super cool, weil das einem so ein bisschen so die Arbeit abnimmt, das selbst zu machen. Weil ich auch der Meinung bin, ich glaube, wenn man es ganz hart formulieren wollen würde, bräuchte man eigentlich wahrscheinlich gar kein Buch, sondern könnte wahrscheinlich sein Leben lang Jazzmusik hören, transkribieren. Und das, was die Bücher machen, ist ja einfach nur, Ideen, die man sich selber auch aus Solis herauslesen, herausarbeiten könnte, einem so ein bisschen servieren, ein bisschen greifbarer, erfassbarer machen und damit dir so ein bisschen die Möglichkeit geben, direkt einzusteigen in das Üben von zum Beispiel, weiß nicht, so Phrasenlängen variieren, beispielsweise, um bei diesem Pacing-Beispiel zu bleiben.
Absolut. Und was finde ich auch ein super wichtiger Aspekt einfach ist, ist driftig mit Leuten, die auch Jazz spielen oder nehmen Unterricht bei Typen, die du cool findest. Und da wirst du schon wieder so viel neuen Input bekommen, weil die sich selbst auch Übungen ausgedacht haben oder die zeigen dir dann, wie sie üben und was sie machen. Das ist quasi ein lebendes Buch.
Toll, ja.
Und dann kommt aber noch diese soziale Komponente einfach mit rein, ne? Was ja Jazz auch ist, geht ja darum, zusammenzuspielen irgendwie. Und ich glaube, das ist so viel hören, dich mit anderen MusikerInnen treffen und bei denen Unterricht nehmen, eine Stunde oder halt einfach, wie man häufiger sagt, lass mal zusammen jammen. Ja, so das ist ja, ich glaube, das ist so die Essenz eigentlich so. Und Bücher können das doch mal so für die Ewigkeit gut festhalten. Und ich glaube, es ist wie alles, so die Mischung macht. So, weißt du, mach das und aus den ganzen Sachen ergibt sich dann eh was Gutes.
Ja, ja, voll. Ein bunter Blumenstrauß an vielen Übungen.
Ja, genau. Und darum geht's ja. Vielfalt.
Darum geht's.
In Jazz.
Also vielen Dank, Adrian. Schickt uns gerne eure Fragen, entweder per Instagram, per E-Mail, also entweder an Marvin frei direkt oder an mich, an What is Practice. Wir freuen uns auf jeden Fall über ganz viele Fragen und beantworten die, so gut es uns möglich ist.
Genau.
Hier.
Und ich würde auch ehrlich gesagt sagen, damit verlassen wir euch auch schon wieder. Heute ist mal kurz und bündig, vielleicht auch mal ganz gut.
Ja, zum Start.
Zum Start
in die nach der Sommerpause. Genau. Wie sagt man dann? Nach der Sommerpause kommt dann die
Winterpause.
Nee. Die dauert noch.
Ja. Na, ich weiß auch nicht, wie man es nennt, aber es beginnt jetzt auf jeden Fall die kühlere Jahreszeit.
Genau.
Aber freust du dich auf den Herbst?
Es geht. Wenn es trocken ist, schon. Mhm. Ich bin kein so ein Fan von so einem nassen Herbst.
Echt?
Nee.
Ich finde das eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Herbst ist so eine Jahreszeit. Es gibt einen Song von Brad Mehldau mit dem Titel When It Rains. Und der ist der Soundtrack zu einem Film. Ich glaube, der Film heißt Das Haus am See. Ist eigentlich so ein Liebes-Kitsch-Film, aber den finde ich richtig toll. Einer der wenigen Filme, die ich gut finde. Und der spielt auf jeden Fall so im Herbst. Und irgendwie, sobald ich diesen Song höre, denke ich an den Film und dann auch an Herbst und irgendwie löst das was Schönes bei mir aus. Ich finde das irgendwie so, Herbst ist so, weiß ich nicht, so ein schöner Spaziergang durchs Laub im Wald. Es riecht auch alles so anders.
Das stimmt, im Herbst riecht man, ne? Das habe ich auch in Norwegen. In Norwegen ist schon Herbst lustigerweise gewesen.
Echt?
Aha. Ja. Da die Blätter waren schon alle so ein bisschen am Runterfallen und war schon alles so ein bisschen gelb und rot. Herbst sieht immer schön aus, finde ich.
Ja. Es ist irgendwie so eine andere Jahreszeit. Es ist so, letztens hat ein Kollege so gesagt, der Herbst und der Winter sind zum Üben, der Sommer ist zum Ballern. Das fand ich irgendwie ganz gut so. Also jetzt beginnt so die Zeit, wo man wieder mehr drin ist, wo man vielleicht auch dann sich neue Übeziele vielleicht auch setzt, bisschen ambitionierter vielleicht auch wird, je nachdem, wie der Zeitplan es zulässt. Und im Sommer ist man so viel draußen unterwegs,
das weißt stimmt,
du? Ja. So, und dann ist das Üben sowieso ein anderes Üben. Irgendwie so. Und das ist ja auch in Ordnung, so saisonal zu denken.
Das stimmt, ja.
Ja.
Das Lied fügen wir auf jeden Fall zur Playlist hinzu.
Ja.
Gutes für die Ohren.
Richtig.
Bei Spotify. Checkt ihr aus auf jeden Fall. Und hören wir uns wieder in 4 Wochen.
So machen wir es. Bis dahin.
Mach's gut.
Ciao.
Ciao.
So, Patrick, was war? Du warst faul?
Ich war faul. Ich habe den Clark in G geübt nur.
Nein.
Aber dafür in verschiedenen Modi. Ich habe mir gedacht, wenn schon eine Tonart im Urlaub, dann wenigstens ein bisschen Abwechslung durch andere Modi und habe das in Dur, in Moll, Halbton, Ganzton, Ganzton, Halbton, in Chromatisch und Pentatonik geübt.
Ah ja.
Das habe ich mal irgendwo gesehen bei einem Trompeter. Ich muss meinen Namen mal rausholen, ich weiß es nicht, diese Pentatonik-Variante. Die kann ich mir vorher auch nicht. Die anderen sind ja relativ selbsterklärend.
Ja.
Genau, Penta geht dann bis zu 6 hoch. Ja. Ist eigentlich ganz cool. Es macht irgendwie Spaß, das zu machen. Und es ist ganz cool, man braucht quasi kein Buch dafür. Klar kann man auswendig normalerweise. Und es ist ein bisschen witzig für den Kopf, dass man quasi nicht nur andauernd in einem Modus bleibt, sondern dass man ein bisschen als Variation hat, ein paar Stoßvarianten reinbringen noch. Und da kann man sich irgendwie so gute 10 Minuten mit aufhalten. Mhm. Kann man ein bisschen was anderes machen, irgendwie klar chromatisch.
Zum Beispiel.
Auch immer gut.
Ja.
Und dann sind so 20 Minuten rum. Dann kann man auch so ein Liedchen spielen. Und dann ist so eine gute Urlaubsroutine rum.
Also würdest du aber schon auch sagen, dass du ein Fan davon bist, dir selbst Übungen auszudenken, beziehungsweise kreativ mit Übungen umzugehen, die es schon gibt?
Ja, das ist eigentlich so. Ich mache es tatsächlich aktuell ein bisschen zu wenig für mein eigenes Gefühl. Aber das ist eigentlich, was mir am meisten Spaß macht, mir Übungen auszudenken. Ich bin ein ganz großer Fan davon, mir selbst Übungen aufzuschreiben dann so.
Aber du schreibst sie auch richtig auf dann so.
Ich habe wirklich, also während Corona richtig krass das gemacht, dann wirklich so mir so Monatsübungen aufgeschrieben, die habe ich da so dann so quasi so monatsweise mir so verschiedene Übungen ausgedacht. Und aber versuche schon, auch wenn ich ein Stück neu lerne, mir so die Ideen, die ich beim Üben habe, mir aufzuschreiben und die einfach festzuhalten. Einfach, ich habe manchmal Angst, dass mir es verloren geht so. Aber ich bin auch ein Fan von Aufschreiben einfach auch. Ich mag es, mir Sachen einfach aufzuschreiben. So. Und am liebsten sogar von Hand. Ich bin, also Noten schreibe ich am liebsten von Hand tatsächlich.
Du bist ja wild.
Ja.
Ja, voll gut. Ja, ich nehme mir das auch hin und wieder vor. Aber ich merke dann, dass es, ich habe das mal, Bobby Schuh hatte das so gesagt, der meinte dann so, dass Jazz oder dass man so schnell wie möglich von den Noten wegkommen soll und das dann kreativ im Kopf machen soll. Aber ich hatte zum Beispiel auch mal so eine Phase, wo ich von Brian Lynch, auch ein Trompeter, eine Übung hatte, die ich mir dann aufgeschrieben habe, und zwar in allen Tonarten.
Ah.
Weil ich einfach die Seite auch füllen wollte, weil es auch cool aussieht. So, und da habe ich gemerkt, das ist zum Beispiel was, das ist mir voll hängen geblieben. Also die Linie, was ich da geübt habe, das hat visuell irgendwie total gut funktioniert, dass ich das dann vor mir gesehen habe. Weißt du? Also die Noten ausgeschrieben quasi und nicht im Kopf das alles transponiert habe.
Würdest du sagen, dass die Linie dann deshalb in deinem Kopf fester verankert ist, weil die quasi so eine visuelle Komponente noch hat, oder?
Ja, ich glaube schon.
Ach, krass.
Also das ist ja auch so ein bisschen, hatten wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, so visualisieren, dass das für mich so ein recht großes Thema ist oder visuell einfach. Irgendwie funktioniert es für mich gut, wenn ich mir Sachen vorstellen kann oder das bildlich abspeichern kann. Es ist immer so eine Mischung aus beidem. Ich merke aber auch zum Beispiel auch einfach eine Linie mal durch alle 12 Tonarten zu bringen, und eine Linie, das klingt jetzt so riesig, das können auch einfach ein 4-Töne-Motiv sein, dass das auch wieder total viel bringt, wenn man das mal ohne Noten macht. Also ich glaube, beide Wege sollten bedient werden.
Ne? Voll.
So dieses, der ultimative Weg, ich glaube, den gibt's nicht.
Glaube ich auch. Ich glaube, es ist auch A, für jeden verschieden. Jedem taugt was anderes ja auch da. Und es ist ja auch cool, sich selber da so ein bisschen auszuprobieren und zu schauen, was taugt mir am besten, was macht am meisten Spaß auch. Und nicht immer so auf einem Schema zu verharren. Also einfach offen zu sein, nicht dogmatisch zu sagen, nur der Weg ohne Noten ist der richtige Weg oder andersrum, sondern einfach zu checken, was funktioniert. Ich merke bei mir auf jeden Fall, dass es bei mir andersrum ist. Die Phrasen, die ich mal so wirklich in allen Tonarten, aber durch quasi das Visualisieren im Kopf, also aufgeschrieben in einer Tonart und den Rest quasi so im Kopf transponiert, dass die mir besser hängen bleiben, lustigerweise.
Naja, ja, siehst du, so muss aber jeder so sein Ding rausfinden. So ist ja auch, das war zum Beispiel auch was, wo ich mich dann immer so, ich meine, wenn man unseren Podcast hier hört, ist es ja auch immer so, weißt du, manchmal ist es so, denkt man so, okay, das ist jetzt der eine Weg oder sowas, oder eigentlich gibt es den, glaube ich, nicht. Ich glaube, es ist so, nehmt alles mit und bastelt es zusammen und macht dann euer eines Ding draus. Und es geht mehr um so kleine Impulse, die gesetzt werden, so neue Herangehensweisen oder neue Ideen, die man irgendwie bekommt. Weißt du? So,
ja.
Aber so dieses, dass einer einem das vorkaut und man kaut es dann quasi nur nach, ich glaube, das funktioniert bei Musik nicht. Dafür ist Musik zu kreativ und zu eigenständig und auch zu individuell.
Ja, das finde ich ganz schön, dass du das so sagst. Ich habe die Folgenbeschreibung des Podcasts, habe ich damals so ein bisschen mich inspirieren lassen von Eva Schulz. Die hat den Podcast Deutschland 3000. Und die hat in ihrer Anmoderation immer den schönen Satz, ich glaube, sinngemäß geht so, dass wenn man durch andere auch immer was Neues über sich selber erlernt. Und das finde ich ganz schön. Das ist so ein bisschen das Ziel auch von unserem Podcast hier so, dass man Inspiration dadurch gewinnen kann, dass man anderen Leuten zuhört, das versucht auf sich selber zu beziehen und dann sich wie so eine neue, wie so eine kleine Unterrichtsstunde eigentlich, so ein bisschen neuen Input daraus generiert, dass man anderen zuhört und schaut, was die so machen, das abgleicht mit seinem eigenen Üben und dadurch irgendwie einen neuen Weg findet, eine neue Herangehensweise findet, wie man an eine Sache, eine Übung, ein Stück herangehen kann, die man vielleicht vorher so noch nicht hatte. Und das finde ich ganz schön, dass man das so als so eine kleine Gehhilfe.
Ja, absolut. Ja. Oder vielleicht auch feststellen, hey, die Gehhilfe brauche ich gerade nicht, im Sinne von, ne, die Übung, so irgendwie harmoniert das mit mir nicht. Aber genau. Das kannst du erst dann sagen, wenn du es mal ausprobiert hast.
Genau.
So, und das hört ja nie auf. Also das merke ich auch, wenn ich jetzt hin und wieder mal eine Stunde bei jemandem noch nehme, gehe ich immer schlauer raus danach auf jeden Fall.
Ja, klar.
So, ne, das ist, ich finde, da lernt man so unfassbar viel einfach, und weil sich kommen auf einmal neue Ideen, was man machen kann, und weil man auch zusammen probt oder sowas, dann auf einmal schwuppdiwupp hast du irgendwie einen neuen Stil kennengelernt, von dem du am Anfang dachtest, so, hey, finde ich gar nicht so cool, aber zum Beispiel bei Odd Meter war das immer bei mir so, ich da immer so, boah, warum schreiben die denn alle da in so 7/8 und weiß der Kuckuck was, so. So Swing, so geil. So, ne? Aber dann auf einmal, umso mehr man sich dann mit einer Sache beschäftigt und sich vielleicht auch mal rauszoomt und einfach sagt, hey, ich nehme das jetzt einfach mal an, ich setze mich jetzt mit der Sache mal auseinander und beschäftige mich damit, und auf einmal verstehe ich es und merke, ah, ist ja doch ganz cool eigentlich. So, ne? Also dieses erstmal offen sein und ausprobieren. Ich glaube, es geht nichts über das einfach probieren. Mhm. Ich habe letztens auch so einen Spruch gelesen. Es war, glaube ich, 20 Minuten was machen ist 10-mal effektiver wie 20.000 Stunden drüber nachdenken. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich 20-mal effektiver ist, so, aber es geht eigentlich darum, so lieber einfach ausprobieren, anstatt ewig drüber nachdenken und drüber sich Gedanken machen, ist auf jeden Fall besser.
Ja, absolut. Ich bin auch Fan von lieber ausprobieren und machen und beim Machen korrigieren.
Richtig.
Als sich vorher überlegen, was alles Unwägbarkeiten sein könnten und die man korrigieren könnte oder müsste und erst gar nicht ins Machen reinkommen.
Ja.
Also egal, das muss ja nicht nur Musik sein, das kann ja auf alles bezogen sein, das kann ja im Job genauso sein, privat auch. Manchmal ist das Risiko zu nehmen ja auch ganz cool, um so zu erfahren, so wo das einen hinbringen kann, anstatt so in dieser Meta-Ebene zu bleiben und
ja, total.
Einfach so zu denken, was wäre, wenn.
Ja.
Du hast vorher so schön gesagt, wenn du neue Inputs hast, hast du so ein System, um das so, um darauf zuzugreifen? Also wenn du so neue Sachen lernst, hast du irgendwie was ist dein System, um quasi diesen neuen Inputs nicht zu vergessen? Weil du hast ja wahrscheinlich viele neue Inputs im Laufe von so einem Jahr. Schreibst du die auf? Hast du die irgendwo abgespeichert? Wie machst du das?
Ja, also was ich sehr lange gemacht habe, ist, oder auch immer noch mache, eigentlich ist nach jedem Unterricht, den ich irgendwo genommen habe, den zusammenzufassen.
Mhm.
Also mich einfach hinhocken und dann die Sachen, die mir im Kopf geblieben sind, schreibe ich dann auf, und dann meistens kommen dann während dem Schreiben noch neue Dinge, die ich auch noch in Erinnerung habe. So. Also dieses schriftlich Festhalten finde ich super. Und dann, also ich habe so ein Übetagebuch und da blätter ich dann manchmal einfach drin rum und sehe dann irgendwelche Sachen, die jemand mal zu mir in der Vergangenheit gesagt hat, dass ich doch daran bitte arbeiten soll. Genau, also das ist eine Möglichkeit, dann Unterricht aufnehmen. Aber das würde ich immer mit dem Lehrer vorher besprechen, ob das cool ist. Und ja, ich glaube, so allgemeine Dinge ist auch so, also einfach Erfahrungen. Ich bin irgendwie schon ein Fan von so einem Tagebuch schreiben. Es können auch nur Kleinigkeiten sein, so. Zeitlang habe ich das sehr intensiv gemacht, so mit morgens und abends Reflexion. Es gibt so ein tolles Buch, das 6-Minuten-Tagebuch heißt das.
Ja, okay.
Ja. Und dann habe ich irgendwann aber selbst einfach ein normales Heft genommen und da Sachen reingeschrieben. Aber so dieses schriftlich Festhalten, das finde ich irgendwie immer sehr hilfreich. Ja. Du?
Sicher genauso. Ich habe auch. Ich habe lustigerweise für Unterricht so ein kleines Büchlein, wo ich immer das aufschreibe, wenn ich Unterricht nehme. Und oft auch dann so großen Notenzettel. Das ist ja wirklich, also auch wirklich auch immer direkt danach im Anschluss, weil ansonsten ist alles weg bei mir auch gefühlt.
Mhm.
Und ähnlich auch wie bei dir, dass durch das Schreiben nochmal neue Sachen hochkommen, an die man irgendwie erinnert hat. Weil ich auch nicht Fan davon bin, das im Unterricht zu machen. Das habe ich einmal gemacht, während im Unterricht das mit versucht zu schreiben.
Ja, das,
das ist, das killt den Vibe im Unterricht so ein bisschen. Das ist nicht cool.
Ja, das und auch Multitasking ist
ja,
einfach,
genau,
geht
das
nicht.
Genau. Und man, die Zeit geht ja auch dann flöten so ein bisschen, wenn man
voll
das Schreiben einfach ist ja verlorene Zeit im Prinzip. Und da bin ich auch mal Fan davon, das direkt im Anschluss aufzuschreiben. Aufnehmen habe ich nie so gemacht, eher dann so Passagen aufgenommen, wenn dann ein Lehrer was Cooles gespielt hat.
Ah, ja.
Dann gefragt, ob ich das aufnehmen dürfte. Weil ich habe es in der Unterrichtsstunde ganz anhören, das, ja.
Habe ich gemacht.
Und echt, ja?
Ja, also das war mal eine Zeit lang immer meine Zugbeschäftigung.
Ach, witzig.
So, und dann einfach mit der Aufnahme dann nochmal mitschreiben, weil dann sind wieder neue Sachen und dann manchmal denkt man sich auch, boah, was war ich denn da für ein Affe in dem Unterricht? Warum habe ich das nicht gecheckt oder warum klinge ich so komisch? Auch von der Stimme her. Und ich finde, das ist auch wieder so eine mega gute Selbstreflexion, so den Spiegel mal vorgehalten bekommen, wie verhalte ich mich denn eigentlich im Unterricht? So, ne? Und fand das sehr hilfreich in vielen Dingen.
Ja.
Sowohl musikalisch als auch menschlich.
Stimmt.
Ja. Aber es natürlich tut weh. Konfrontierend.
Ja,
ne?
Das ist ein ehrlicher Spiegel, ja, das stimmt.
Ja.
Das war, glaube ich, ein ganz cooler Sonderbonus-Folgen. Was ist das da?
Ja, aber ich hätte noch ein Ding, was ich da vielleicht noch kurz reinbringen würde. Und zwar, weil das jetzt ja so ein bisschen so der Staffelabschluss ist,
aha,
so in der Retroperspektive rückblickend. Was würdest du sagen, war so die Folge, wo du selbst gemerkt hast, boah, das war jetzt echt spannend, da so drüber zu sprechen. Das hat was bei mir gemacht.
Das ist eine gute Frage.
Ich weiß.
Wir hatten üben bei wenig Zeit. Wir hatten mentales Üben. Was hatten wir noch?
Visualisierung.
Visualisieren.
Gut, nee, das ging ja in mentales Üben mit rein.
Üben in den Ferien. Das waren die vier, ne? Ich finde es tatsächlich schwer, eine Folge exemplarisch rauszunehmen da, weil es eigentlich für mich in jeder Folge eine Kleinigkeit gab, die man nochmal mitnehmen kann. Also sowohl beim mentalen Üben fand ich ganz witzig, dieses Vorstellen von Räumen beispielsweise, dass man sich wirklich vorstellt, wie das ist, an Tag X in diesem Raum zu stehen oder zu überlegen, wie es sich anfühlt, auf eine Bühne zu gehen, vor eine Band zu gehen, für ein Solo zu spielen. Also dieses weg von Noten visualisieren, sondern wirklich so eine Art Gefühlszustand visualisieren, ist das ja eher schon fast. Aber auch so Kleinigkeiten, als wir so über Routinen gesprochen haben, bei wenig Zeit und sowas. Also eigentlich in jeder Folge gab es irgendwas, wo ich dachte so, ah krass, das hat irgendwie was mit mir gemacht. Das nehme ich mit für mein eigenes Üben. Ich habe ja schon mal auch erzählt, dass mit dem Abschluss, diesen schönen Abschluss finden beim Üben, was auch irgendwie was in mir was gemacht hat. Und so ist es ein bisschen, wie du es vorher gesagt hast, dass diese fünf Folgen jetzt, die wir gemeinsam aufgenommen haben, so ein bisschen wie so eine kleine Gehhilfe jedes Mal waren. Und so eine Sache, ich mir immer gepackt habe und dachte so, ah, das kann ich auch mal checken wieder bei mir beim Üben. Und ja,
voll gut.
Bei dir?
Bei mir war es definitiv die Folge mit mentales Üben, weil ich da selbst gemerkt habe, wie unfassbar spannend ich dieses Gebiet finde und wie kraftvoll das auch ist. Also weiß noch, bei der Rückfahrt, dann habe ich auch viel darüber noch nachgedacht und hab dann auch wieder angefangen, Dinge zu visualisieren. So. Und das hat mir jetzt im Sommer auch total viel gebracht, so, weil ich dann bei Mutmama, wir hatten teilweise ein neues Programm irgendwie und da waren schon auch so ein paar Passagen dabei, die auf jeden Fall immer tricky sind. So, und einfach sich das häufiger vorzustellen, wieder, wie man da vorne steht oder was man auch für ein Selbstbild von sich selbst hat. Ich habe da total gemerkt, wie ich in so manchen Momenten klein geworden bin, aus total unerklärlichen Gründen. So, weißt du, also klein im Sinne von in meiner Vorstellung, dass ich das nicht hinkriege oder was ist, Selbstzweifel irgendwie so. Und das hat mir so viel gebracht, dann einfach im Nightliner kurz mich hinzulegen und mir vorzustellen, wie ich das spiele oder wie ich es eigentlich spielen kann oder was sind denn eigentlich so meine Stärken und was sind Dinge, wo ich noch dran arbeiten möchte, so dieses, und das alles so im Kopf mal durchzugehen und so an seinem Selbstbild zu arbeiten, wie sehe ich eigentlich aus auf der Bühne und wie will ich aussehen oder so, nicht nur optisch, sondern auch einfach so wie möchte ich mich fühlen, vor allem so dieses, vor allem fühlen, weißt du, was passiert innerlich, so diese Gefühle zuzulassen, so das fand ich total, total schön, so darüber zu sprechen. Das hat irgendwie für mich ganz schön, ich gemerkt, das ist wie auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich noch mehr beschäftigen möchte.
Das finde ich cool.
Ja. Weil das auch so übergreifend ist, weißt du, so in allen möglichen Lebensdingern. So klar, jetzt könnte man hier ausholen und einen Lebenspodcast machen so und übers Leben philosophieren. Das macht man ja sowieso schon. Aber ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, das ist so in so vielen Bereichen essentiell, dass man sich Dinge gut vorstellen kann oder ein klares Bild im Kopf bekommt. Weißt du, bei Improvisation genauso, eine klare Vorstellung zu haben, was will ich da eigentlich spielen? Weil im Endeffekt ist ja so Improvisieren, Komponieren im Moment. Und dafür brauchst du irgendwie eine klare Vorstellung, was du gerade spielen willst. Und dann ist es vielleicht manchmal besser, einfach nichts zu spielen, wenn man gar nicht weiß, was man eigentlich gerade spielen möchte. Das war auch so ein Ding zum Beispiel beim Improvisieren, so ja, einfach mal mehr Platz lassen und nicht die ganze Zeit babbeln. So, das, ja.
Ja, ich finde bei diesem mentalen Üben ist wirklich das Krasse, wenn man sich anfängt damit zu beschäftigen und diesen Impact merkt, dass das nochmal eine ganz neue Ebene irgendwie aufmacht, dass das irgendwie auch eine andere Art von Sicherheit irgendwie dir nochmal gibt oder eine andere Art von Vertrauen in dich selber hinein, die ich auch bei mir gemerkt habe, die das so ein bisschen mit sich bringt und die ich vorher irgendwie, oder man kann ja immer mehr machen auf jeden Fall, aber das ist so auch in so ein Themengebiet, wo ich auf jeden Fall noch mehr machen will. Aber wie du sagst, um sich selber besser kennenzulernen, um genau zu wissen, das ist ja so ein bisschen diese Frage, wer bin ich auch, also ist ja musikalisch gemeint bei uns hier in dem Fall auf jeden Fall, aber wer bin ich auf der Bühne und wie stelle ich mich da und wie fühlt sich das in mir an, wenn ich so und so auftrete und wenn ich so und so nach außen gehe? Das ist irgendwie, das eine geht ohne das andere, finde ich, glaube ich, nicht. Ne?
Ja, das war für mich auf jeden Fall so die Folge, wo ich gemerkt habe, das resoniert, das macht was mit mir.
Ja.
Schön, gute Zeit war das.
Gute Zeit, ein schöne 5 Folgen. Es geht weiter auf jeden Fall.
Yes.
Wir hören nicht auf.
Wenn wir jetzt schon so zusammen sitzen und quasi reden. Wenn du jetzt sagst, wir machen ja weiter. Wie machen wir denn weiter? Auf was hättest du Bock, Patrick? Jetzt bin ich mal gespannt. Hosen runter.
Hosen runter. Tatsächlich auf 2 Sachen. Ich finde es spannend, das weiterzuführen, was wir angefangen haben. Also uns wirklich ein Thema vorzunehmen und so ein bisschen zu schauen, gehen wir beide auf dieses Thema ein in unserem Üben. Also wie beschäftigen wir uns zum Beispiel mit mentalem Üben, was wir schon hatten als Thema. Und da gibt es noch ganz viele andere Themen, die man ja beschäftigen, die man irgendwie sich angucken kann. Das finde ich sehr spannend, weil ich finde, durch so unterschiedliche Sichtweisen auf ein Thema lernt man auf jeden Fall immer was Neues dazu, was man vielleicht vorher so in der Form noch nicht kannte. Was ich ja mindestens genauso spannend finde, ist so dieser Austausch übers Üben. Und damit meine ich wirklich so dieses, so ein bisschen diesen Real Talk, was macht man, wo hängt man und wie kann man das, oder wie kann man so Sachen anders üben, wie kann man an sein Üben herangehen, dass man so ein bisschen so diesen, ich finde dieses Schlüsselloch-Prinzip irgendwie ganz witzig an der Stelle, oder dieses Bild vom Schlüsselloch, dass man so sieht, wie andere üben wirklich. Und einfach so mit einem Gast sehr regelmäßig, also mit dir, Marvin, wenn du Bock hast, sehr regelmäßig darüber reden, wie du übst, wie wir beide üben und was unsere regelmäßigen Hürden sind, die uns entweder vom Üben abhalten, die uns beim Üben behindern und wie wir damit umgehen. So ein bisschen so diesen, wie so ein Begleiter, der einem so durch so eine, jeder von uns hat also manchmal so eine kleine Übelkrise, wo man so denkt, irgendwie, ich fühle halt nicht, hab keinen Bock zu üben, hab irgendwie auch vielleicht keine Zeit oder andere Sachen sind wichtiger, was ja vollkommen legitim ist und so. Und wie man mit so kleinen Alltagskrisen, auch vielleicht irgendwie so Inputkrisen, also man nicht genau weiß, wie man übers Üben oder wie man ins Üben herangehen soll, wie man da so ein bisschen mehr Material bekommen kann. Das würde ich spannend finden, regelmäßig darüber zu reden auf jeden Fall.
Mhm. Aber das ist ja auch so ein bisschen, ich meine, dieses, wenn man mal in einer Krise steckt, häufig ist es ja so, dass das Instrument ja nur so eigentlich der Spiegel von der emotionalen Situation ist, in der man sich gerade befindet. Mhm. Ne? Also wenn man, weiß ich nicht, wenn zum Beispiel gerade einfach viel los ist oder man viele Entscheidungen treffen muss, dann ist vielleicht der Entscheidungsakku auch schon leer. So, und dann ist das Üben, spiegelt eigentlich nur das wider, was ja eigentlich gerade bei einem vielleicht nicht so ganz funktioniert irgendwie oder dass man sich merkt. Also anders gesagt, es gibt ja Leute, für die ist es, wenn die ans Instrument gehen, können die richtig abschalten. und sagen, boah, das ist jetzt für mich Meditation. Hier endlich kann ich dem Alltag entweichen. So, ne? Wenn ich ehrlich bin, ist das bei mir nicht so. Also für mich ist es nicht, dass ich, wenn ich gestresst bin, dass ich dann sage, okay, wenn ich jetzt übe, dann wird es mir danach besser gehen. Sondern meistens bin ich dann beim Üben auch gestresst, weil mir die ganzen Sachen irgendwie noch im Kopf rumkreisen. Natürlich gibt es dann so Methoden, so Parkhausmethode. Du sagst einfach, alles klar, die negativen Gedanken parke ich im Parkhaus und ich darf nur in dieses Parkhaus von 18 bis 20 Uhr. So, das hat Malte Burber mal so benannt, diese Methode. Das funktioniert aber nicht immer, finde ich. So, und da finde ich es zum Beispiel dann total schwierig zu sagen, okay, ich übe jetzt trotzdem, weißt du, oder wie geht man mit in so einer Krise um?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Ich glaube, das eine ist so ein bisschen, auch vielleicht unsere Sicht als Profis, so ein bisschen darauf.
Das ist es, glaube ich, ne? So ist, ja.
Ja, und das andere ist, glaube ich, die Sicht so, ich kenne das noch von früher vom Klavierunterricht, lustigerweise. Aha. Ich bin früher super oft nach der Schule Klavierspielen gegangen sofort, weil das fand ich unfassbar beruhigend, abschaltend. Da habe ich auch dann wirklich so, nicht Lieder gespielt, aber irgendwas gespielt, so. Ja. Oder irgendwelche Akkordfolgen. Das fand ich immer auf eine Art und Weise super entschleunigend. Das war irgendwie so mein Ventil, um so stresslos zu werden. Beim Trompetospielen habe ich das nie gehabt. Das war immer für mich so, genau wie du es beschreibst, wenn es irgendwie drumherum stressig war, da war Trompetospielen auch immer stressig. Das hat nie diesen gleichen Effekt gehabt, weil das irgendwie immer mit diesem Job-Ding kombiniert war.
Weil es auch krass emotional belastet ist, oder? So, also es ist so spannend, dass du das sagst, weil ich hatte das zum Beispiel jetzt im Sommer, habe ich mit meinem Papa einfach zusammen Duette gespielt, weil er spielt Posaune und Tenorhorn und ich habe dann einfach auch Tenorhorn gespielt. Und es hat so ultra Bock gemacht. Ich habe das dann immer abends noch gemacht und irgendwann kam meine Mama mal raus und hat gesagt so, meinst du nicht, reicht jetzt mal so? Also weil ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut und ich hatte wieder so eine kindliche Erfahrung, weißt du, so dass ich so in so einem Sog war. Als Kind war es bei mir so, ich habe dann immer, ich bin ziemlich großer Elvis-Fan. So, und dann habe ich mir damals das Songbook von Elvis geholt und habe dann am Klavier mich quasi selbst begleitet und Elvis-Songs gesungen. Und ich habe das Stunden gemacht, weil das war so im Flow, könnte man sagen. Und so war das jetzt beim Tenorhorn auch. Zum einen, weil ich gemerkt habe, dass ich da bläserisch von profitiere auf der Trompete durch das größere Mundstück und durch die größere Menge Luft, die da fließen muss. Und aber auch einfach, weil es so unbeschwert, man hat überhaupt nicht drüber nachgedacht, was spiele ich jetzt gut, schlecht, was auch immer, weil es war so ein Instrument, es geht nur um Spaß gerade, es geht gar nicht darum, jetzt was Gutes zu machen. Und bei Trompete ist es immer so, hey, ich werde hierfür bezahlt, was ich mache und das ist ja eine Dienstleistung, ne? Oder es ist man sieht seine Identität als Trompeter und da verzeiht sich dann keine Fehler, weil man sagt, klar, das ist ein Teil von einem, so, ne? Und ich finde es so spannend zu sehen, dass es so diese Freude habe ich auf jeden Fall auch, aber nicht so beim Trompetespielen. Beim Trompetespielen ist es irgendwie immer mit Druck verbunden. So, und man lernt mit diesem Druck umzugehen und man lernt den auch irgendwie zu genießen. Und es ist nicht so, dass ich auf die Bühne gehe und keinen Spaß habe. Es macht mir ultra Bock und ich hoffe, dass ich noch lange das weitermachen darf, Trompete spielen auf der Bühne. So, ne? Aber so einfach diese Freude mal wieder beim Spielen zu haben, das hatte ich auf der Trompete schon lange nicht mehr. Also Freude im Sinne von so wie früher, so wie man so einfach mit Spaß an die Sache rangegangen ist und so über nichts nachgedacht hat.
Ja, das geht so ein bisschen verloren. Ich fand diesen Punkt gerade sehr spannend von dir, dass du sagst, das verknüpft sich so mit einem selbst. So, ne? Man ist dann quasi der Trompeter. Man ist nicht mehr nur die Person, sondern man sieht sich quasi, ein Teil seines Selbst ist quasi dieses Trompetespiel.
Ja, man identifiziert sich damit.
Genau.
So. Ja.
Was, glaube ich, eine ultra große Gefahr auf jeden Fall ist.
Ja, weil dann so eine riesige Erwartungshaltung an einen selbst kommt. So, und da, finde ich, kommt dann auch die Erwartungshaltung, okay, im Proberaum hat es ja geklappt. So, weißt du? Und dann denkst du, warum klappt das jetzt auf der Bühne nicht? Bin ich vielleicht nicht gut genug? So, und dann ist das so eine Abwärtsspirale, wo man echt sagen muss, halt, stopp. Wer ist jetzt hier eigentlich gerade am Hebel? So, ist es der Kopf oder bin es ich? Quasi so, ne? Und ich finde das super schwierig.
Ja, voll. Wäre mal spannend zu hören, wie das Leute sehen, die das nicht beruflich machen.
Eben, genau. So was, wie ist Instrument spielen für euch? Sagt ihr so, boah, jede Woche Musikverein, das ist das Geilste. Ja. So, oder ist es eher so, dass man sagt, boah, nach dem Arbeiten jetzt noch eine Stunde üben, macht einfach total Spaß, hier kann ich abschalten. Spannend. Ja. Würde mich auch sehr interessieren.
Also gerne reinschreiben in die Kommentare. Ich bin aber auch neugierig bei dir, wenn du sagst, du hast mich jetzt gefragt, wie es bei mir weitergehen soll mit diesem Format.
Ja.
Was ist denn deine ideale Vorstellung, wie es hier weitergehen könnte?
Also ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn wir uns sehen und wenn wir die Gespräche führen können, weil ich, wie gesagt, da auch immer wieder schlauer rausgehe, als ich gekommen bin. Und ich finde, das Lernen hört halt auch nie auf oder sollte nie aufhören. Und ich persönlich mag zum Beispiel jetzt gerade, dass man einfach mal so spricht. Weißt du, dass man gar nicht so dieses, jetzt so sagt, okay, das ist das Thema und jetzt geht's auch nur ums Üben oder sowas, oder dass man, vielleicht ist es da auch so ein bisschen so, weißt du, natürlich sind wir Musiker und natürlich reden wir über das Üben, aber wir sind ja auch genauso gut auch Menschen und ich finde es da total schön, dann auch mal über solche Dinge wie jetzt gerade zu sprechen, dass man auch einfach mal sagt, hey, damit habe ich auch zu kämpfen, weißt du, oder solche Gedanken kommen mir dann auch. So, und ich glaube, ich finde es total schön, einfach das auch so ein bisschen, ja, auch zu improvisieren, weißt du, dass man einfach mal spricht und dass ein Gespräch sich auch in irgendeine Richtung entwickeln kann, so die dann vielleicht nicht unbedingt per se was mit dem Üben direkt zu tun hat, aber wenn man dann zuhört, hoffentlich merkt, ah, Moment, das kann man ja aufs Üben auch ein bisschen übertragen, weißt du, dass es so übergreifend ist, weil es ja beides bedingt sich ja.
Ja, ja.
So, und das ist was ich mir total gut vorstellen könnte.
Ja. Ja, das ist ganz witzig, dass du das sagst. So, ich habe, ich unterschreibe das auf jeden Fall. Also, ich finde es auch mal sehr, sehr inspirierend, mit dir zu reden da, weil das irgendwie immer, man redet einfach zu selten über das Üben und man tauscht sich auch, glaube ich, zu selten aus. Und das ist irgendwie ganz cool, dass man das macht so einfach regelmäßig. Und ich finde auch, dass, also man kann diese Sachen nicht trennen, man kann das Leben nicht von der Musik trennen und die Musik nicht vom Leben. Wenn man das irgendwie macht und dafür eine Leidenschaft hat, auch, glaube ich, unabhängig davon, ob das dann sein Beruf ist oder nicht. Und Inspiration fürs eigene Üben muss ja gar nicht nur aus anderen Übererfahrungen kommen, sondern kann aus dem Leben ja auch kommen.
Genau.
Ich habe letztens ein Buch gelesen, was mit Üben aber wirklich nicht im Entferntesten irgendwas zu tun hatte. Und die haben so eine Zeit Protokollmethode vorgestellt, die ich witzig fand, genau die aufs Üben anzuwenden. Also da ging es quasi um so Projekte, wie man so Projekte managt und sowas. Aber genau das auf Üben anzuwenden und zu sehen, wo sind so eigentlich seine Zeitfresser beim Üben? Also natürlich Smartphone logischerweise. Aha. Also da bin ich ganz ehrlich, bin ich auch nicht frei von.
Das wäre übrigens, ich kräht ganz kurz rein, das wäre auch nochmal so eine Folge.
Voll. Umgang mit Handys beim Üben, ne?
Richtig. Ja. Wie oft schauen wir aufs Handy?
Also ich kann das kurz spoilern. Ich hab's ja schwarz auf weiß. Das ist erschreckend auf jeden Fall gewesen. Aber es ist auch krass, weil wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich bin auch riesen Fan von so manchen Apps auf dem Handy.
Ja, ja.
Es gibt so zwei, drei, die ich regelmäßig, eigentlich täglich beim Üben nutze. Und wo ich auch dann denke, naja, ich brauche mein Handy aber auch. Und mein Überraum ist nicht mehr mit dem Haus. Ich fahre da quasi hin. Also ohne Handy aus dem Haus gehen, macht ja heute auch keiner mehr. Das heißt, es ist so ein ganz schmaler Grat, wie man damit umgeht, mit seinem Handy beim Üben. Oder der Umgang mit seinem Handy beim Üben. Aber anderes Thema. Genau, aber diese Sachen bedingen sich so krass, finde ich, dass man einfach super viel aus anderen Bereichen da auch ziehen kann und Inspiration aus weiß ich nicht, Romanen, Bücher über Projektmanagement einfach ziehen kann fürs Üben und zu Sachen sich da einfach so ein bisschen inspirieren lassen kann. Ne?
Voll. Und natürlich auch einfach, indem man halt sozial ist und draußen im Leben ist.
Und draußen im Leben.
Ja, aber auch einfach so dieses Geselligsein, dass man sich mal mit Leuten trifft, sei es jetzt Musiker oder Nicht-MusikerInnen, das bedingt sich ja alles immer gegenseitig. So, und ich finde, wir sind ja soziale Wesen. So, weißt du, also es geht ja darum, im Austausch miteinander zu sein. Und das ist auch was ich jetzt gemerkt habe, zum Beispiel letzte Woche war ich in Bayern unten und war dann alleine, ich war sowieso alleine da, aber dann war das Wetter auch noch mies. Ich wollte eigentlich wandern gehen und sowas und es ging alles nicht. Und dann war ich drin und dann habe ich gemerkt, dass das für ein, zwei Tage richtig cool ist, so alleine zu sein und du machst Dinge allein. Und dann irgendwann fand ich so geil, einkaufen zu gehen. Weil ich auf einmal gemerkt habe, so hey, es sind wieder Menschen um mich herum so und irgendwie gibt mir das total viel. Das hat mir echt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, im Aldi unterwegs zu sein. Das musst du immer reinziehen.
Ja.
So, aber einfach zu merken, so Menschen, das ist echt was Schönes. So, und vor allem miteinander zu sprechen, Hallo zu sagen, so und nett zueinander zu sein. Und dann habe ich sofort wieder, bin ich nach Hause gekommen und dachte so, okay, komm, jetzt habe ich Bock auch noch ein bisschen Musik zu machen.
Mhm.
Weißt du? So, und dann mich ans Instrument zu setzen. Das hat sich, das hat dann eine positive Auswirkung einfach, ja, so. Ja. Und dieses so mit Menschen sozial unterwegs zu sein, finde ich voll schön.
Ja.
Genauso gut finde ich es geil, alleine zu sein, aber wie alles, ich glaube, die Mischung macht's.
Das ist richtig, ja. Die Mischung aus beidem.
Ja.
Das Beste aus beiden Welten.
Ja.
Ja. Das war eine lange Folge. Das, ja, war, glaube ich, das war mit Abstand die längste Folge auf jeden Fall auch.
Viel Spaß beim Zuhören,
wenn ihr es bis hierhin geschafft habt.
Genau.
Ja. Wir sind neugierig auf jeden Fall, ob das euch gefallen hat. Es gab ja schon diese kleine Podcast-Umfrage, aber schreibt uns gerne immer Feedback. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn da sowohl Fragen kommen, als auch Rückmeldungen zu den Folgen, zu dem, was wir erzählen. Und in diesem Sinne.
Und wenn ihr zum Beispiel auch mal Lust hättet, dass wir vielleicht auch noch einen Gast, eine Gästin mit einladen, wäre das auf jeden Fall auch eine Option.
Genau. Wünsche gerne an uns.
Genau. In diesem Sinne.
Macht's gut.
Macht's gut.
Bis bald.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.